Jede Woche gibt es einen Kommentar von ihm und morgen endet diese Ära, diese 25-jährige Ära. Und das hat alles auch mit diesem Musikstück zu tun und viel mehr. Wie das alles angefangen hat, erfahren wir gleich. Vorher noch ein Stück von Naiv. Sag mir, wo du stehst. Als Erfurt. Jetzt schon verwirren, ein Montagsgespräch mit einem Mann, der sonst eigentlich mal Dienstag kommt und das wahrscheinlich schon zum 850. Mal. Und wir wollen auch wer wie was bei Radio Frei machen. Also wie ist er eigentlich hergekommen? Was will er? Ist er eigentlich nicht da? Ist er eigentlich mal weg? Aber trotzdem da schon seit 2001. Die Welt kann einen verwirren. Ich freue mich sehr, dass jetzt Albert Jörimann zu Gast im Studio ist. Guten Morgen, Albert.
Guten Tag.
Guten Tag. Ach, dieses Guten Tag kommt eigentlich auch von einem anderen Mikrofon, was in Zürich steht, in einer Wohnung. Das Mikrofon hat schon häufiger den Ort gewechselt, du auch, aber du bist letztlich doch in Zürich geblieben und machst seit 2001 diesen Kommentar aus neutraler Sicht. Was für ein komischer Name. Ein Mann in der Schweiz, in der neutralen Schweiz, vermeintlich, der einen Kommentar macht aus neutraler Sicht. Eigentlich komisch, oder?
Ich weiß nicht. Eigentlich sollte es, ursprünglich sollte es ja mal aus objektiver Sicht heißen oder die reine Objektivität. Wir haben das ja von A bis Z durchdiskutiert, durchgenudelt. Aber neutral ist dann per saldo, hat sich durchgesetzt und nicht ohne Gründe, denke ich. Also objektiv ist doch ein bisschen zu vermessen, auch wenn es der Anspruch ist, aber neutral ist es auf jeden Fall.
Naja, wer wie was bei Radio Frei ist eine Rubrik und da versuchen wir in losen Abständen Menschen zu porträtieren oder zumindest rauszufinden, warum sie bei Radio Frei Sendungen machen. Du machst seit 2001 wöchentlich diesen Kommentar. Es ist einer der ältesten festen wöchentlichen Rubriken. 10 Minuten, das sind wie viele Seiten Text, die du da jede Woche aufschreibst?
In 12 Punkt Times New Roman sind es circa 2,5 A4 Seiten.
Die du jede Woche schreibst und auch einsprichst und uns dann zusendest. Und das seit 2001. Wollen wir mal rausfinden, wie das alles zustande gekommen ist. Wir sind gestern spazieren gegangen durch diese Stadt und ich habe dich dann gefragt, wann hat das eigentlich angefangen, 2001? Wie ist es denn dazu gekommen? Ich hatte es auch nicht mehr so in Erinnerung. Wie ist deine Geschichte? Wie hat es damit angefangen, dass du wöchentlich für Radio Frei einen Kommentar schreibst und sprichst?
Begonnen hat es natürlich damit, dass ich ein paar Erfurter Jungs und Mädels, aber vor allem Jungs in Zürich kennengelernt habe. Die machten damals Musik, eine Art von Musik, die mich sehr überrascht hat, die ich noch nicht kannte. Es war eine Band namens Escape, die unter anderem mit sehr schönen DDR-Schlagern auftrat. Unsere LPG hat 100 Gänse, doch das Gänseliesel, das ist meins. Das war, ist ein Song, der mir unvergessen bleibt, den ich auch heute noch gerne jeden Tag zum Frühstück hören würde. Wirklich wunderbarer sozialistischer Sexismus. Klasse, einfach nur klasse. Lauter solche Songs. Und da ich diese Jungs dann eben ein bisschen besser kennengelernt hatte und eigentlich fast begeistert war von ihnen, bin ich ihnen dann einmal nachgezogen nach Erfurt. Da kam ich zum ersten Mal nach Erfurt, das war im Jahr 1997. Und ja, da ist man so ein bisschen aneinander kleben geblieben. Die kamen nach Zürich, wir gingen nach Erfurt und irgendwann trafen wir uns dann in der Mitte, in Tübingen.
Und da ist die Idee geboren, zumal du auch eine Veränderung mitgemacht hast. Du hast in Bern gearbeitet, wenn ich mich recht erinnere.
Das ist richtig, ja. Und da gab es ja auch ein Alternativradio und auf irgendwelchen Pfaden bin ich dort hineingerutscht.
Mit dem schönen Namen Rabe, da muss ich dann immer an Korax denken. Rabe Radio Bern.
Exakt.
Herrliche Abkürzung eigentlich. Dort hast du das erste Mal auch Radio gemacht und auch so eine Art Kommentare geschrieben und gesprochen.
Eigentlich war es ziemlich genau dasselbe, was ich jetzt hier für das Radio Frei seit einiger Zeit mache. Eine Kolumne mit dem Unterschied, dass ich es damals zum Teil direkt eingesprochen habe und zum Teil auf eine Bandmaschine. Aber ich ging dann dort jeweils selber ins Studio, weil ich tatsächlich dort gearbeitet habe, ja.
Wie kommt das alles in deinen Kopf rein? Woher kommst du? Was hast du damals gearbeitet? Bist du, sag ich mal, dass man versteht, wie, wer dieser Albert Jorimann eigentlich ist? Was hast du für eine Ausbildung? Klassisches Studium? Wie fing dein Leben an?
Nun, studiert habe ich wohl. Das war nicht gerade der Anfang meines Lebens, aber vielleicht kann man das so zur Verortung sagen. Studiert habe ich wohl. Ich habe unendlich lange studiert. Ich habe viel studiert. Ich habe intensiv studiert, von morgens früh bis abends spät. Bloß zum Abschluss hat es nie gereicht. So war ich dann gezwungen, andere Sachen zu machen.
Und schöne Sachen. Du hast auch im Medienbereich gearbeitet, bei der Gewerkschaft. Du hast Übersetzungen gemacht, Bücher geschrieben. So. Und du hattest eigentlich immer Input. Was ich mich frage, wie du wöchentlich deine Gedanken sammelst, wo das alles herkommt und wie du es schaffst, jede Woche tatsächlich deine Gedanken aufs Blatt zu bringen und dann auch ins Mikrofon zu sprechen.
Nun, das ist wahrscheinlich nicht so das große Problem. Es gibt vermutlich sehr viele Leute, die jede Woche, jeden Tag, stündlich praktisch ununterbrochen sprechen können. Also das ist weniger das Problem. Ich nehme an, danach fragst du auch nicht. Ich nehme an, du fragst nach dem Woher der Ideen, woher kommen die Informationen und Ideen, wobei mich in erster Linie die Ideen bewegen. Und da möchte ich sagen, dass ich so ein bisschen ungenau definiert aus einem Kontinuum an linkem Gedankengut herauskomme, aber vor allem von der kritischen Seite. Das heißt, die unüberlegten Bereiche im linken Gedankengut, die ärgern mich schon seit, ich weiß nicht wie lange, schon sehr lange auf jeden Fall.
Nochmal abschließend zu der Geschichte, wer wie was bei Radio Frei. Du machst es schon seit 2001. Es sind mittlerweile, wenn man jetzt, wir haben es also nicht nachgerechnet, wir haben es nur überschlagen. Es müssen ungefähr 850, zwischen 800 und 900 Kommentare sein. Wie viele Seiten das sind, weiß ich jetzt auch nicht, aber es ist jede 850 Kommentare, die du für Radio Frei, natürlich für andere freie Radios übernehmen, das ist ja auch häufiger getan. Es sind mittlerweile schon 17 Jahre.
Ja, kommt hin. Das mehr.
Okay. Was treibt dich an, das zu tun?
Nun, in erster Linie ist das auf jeden Fall die Freundschaft zu den Leuten aus Erfurt, die dann ja, wie wir festgestellt haben, hier ein unabhängiges Radio betrieben mit dem schönen Namen Freies Radio Erfurt International. Das ist eine Komponente, die mir von Anfang an sehr gut gefallen hat. Und zwar nicht, weil die Schweiz ja im Ausland liegt, sondern weil die Ideen eben und überhaupt die ganze Geschichte, die ist ja nicht national. Das heißt, es gibt eine nationale Komponente davon, aber eigentlich muss man sich ein bisschen bemühen darum, dass man nicht im nationalen Rahmen stecken bleibt. Also dieses Team, dieses Radio und auch seine Entwicklung, die wir immer verfolgt haben, das war natürlich schon eine sehr große Motivation und auch eine Ehre.
Oh ja. So habe ich es auch noch gar nicht gesehen. Aber es ist natürlich trotzdem eine Kontinuität. Du wirst auch oft mal angesprochen von außerhalb, eben dass auch Leute in deinem Freundeskreis war, oder ist es wirklich so eine Sache, die jetzt für die freien Radios hier im deutschsprachigen Raum läuft? Oder gibt es auch Menschen, die das in Zürich wahrnehmen, was du machst, mit dem Kommentar?
In Zürich ist es eher selten. Es ist ziemlich selten. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon wissen. Natürlich aus meinem Bekanntenkreis. Aber ich muss sagen, dass mir das eigentlich gerade recht ist. Denn der Mangel an Feedback ist ja nicht etwas, was man propagieren sollte. Aber in meinem Fall erlaubt es mir ein Arbeiten so wie ein bisschen im luftleeren Raum. Und auch dieser luftleere Raum hat seine Vorzüge. Also, wie gesagt, man ist ja nicht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber auf jeden Fall ist man nie ganz ohne Einflüsse, ohne Informationen, ohne seine gedanklichen Überlegungen. Und wenn ich das halt jetzt für mich mehr oder weniger allein entwickle, so kommt daraus vielleicht manchmal ein Gedankengang, eine Information, eine Überlegung, die man sonst weniger hätte, wenn einem da dauernd andere Leute rein denken würden.
Das war es mal die Rubrik Wer wie was bei Radio Frei. Albert Jörrimann mit dem Kommentar aus neutraler Sicht. Der Kommentar aus neutraler Sicht, den gibt es zu hören jeden Dienstag zwischen 9 und 11 live in der Live-Ausstrahlung und online natürlich auch zu hören und auch nachzulesen. Hast du einen Musikwunsch zum Abschluss, was wir spielen müssten, wenn ich jetzt vorbereitet wäre?
Wenn nichts vorbereitet wäre, ich persönlich bin ja nach wie vor zum 50. Jubiläum von Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band Fan von dieser wunderbaren, von vielen dieser Songs und der mir am besten gefällt davon, nicht am besten, aber der, den ich am lustigsten finde oder am interessantesten, ist It's Getting Better All the Time.
It's Getting Better All the Time. Da müssen wir mal suchen, ob wir das finden. It's Getting... Naja, das ist gar nicht so einfach, ne?
Ich kann ihn sonst auch singen.
Ja, das wäre gut, ja. Wie geht das? It's getting better.
Und it's getting better all the time. A little better all the time.
Ja, so, das war schon ganz gut, finde ich. Ne? Zu Gast im Studio, und darüber freue ich mich sehr, ist Albert Jörrimann, der seinen Kommentar aus neutraler Sicht jeden Dienstag für uns bringt und kommentiert. Und da geht er was rein in seinen Kopf und dann wird da irgendwas draus und dann kommen Gedanken raus aufs Blatt und dann über den Mund, über das Sprechorgan in ein Mikrofon, da wird es hierher gesendet und dann in die Welt ausgestrahlt. Aber wie kommt es dazu? Wo nimmt der liebe Albert Jörrimann seine Informationen her und wie bildet er sich eine Meinung? Wie passiert das? Lieber Albert, du hast 2001 damit angefangen. Hat sich in der Zeit, in den 17, fast 18 Jahren, die Art und Weise, wie du deine Informationen beziehst, geändert?
Ja, klar. Ich meine, zu dieser Zeit, eineinhalb Jahre zuvor, hatte ich noch eine Zeitung zu machen für die Gewerkschaft und zu diesem Zweck habe ich ungefähr 4 internationale Titel täglich gelesen.
Also Tageszeitungen?
Tageszeitungen, ja. Aus England, Frankreich und so. Und da hatte ich natürlich einen ordentlichen Grundstock zusammen, das ist klar. Aber die Zeitung war mein Hauptinformationsmedium, meine Hauptinformationsquelle, abgesehen davon, was man schon im Kopf hat, was man liest und so. Und was man aus Diskussionen mitkriegt sowieso, das ist klar. Und heute mit dem Internet, hat sich radikal geändert. Also ich meine nicht, dass ich jetzt nur noch nationale Medien konsumieren würde, aber die sind einfach viel freier zugänglich. Gerade was Afrika angeht, ein Kontinent, der meine Aufmerksamkeit in den letzten Jahren immer mehr gefesselt hat. Da hat man relativ breiten Zugang zu Medien, deren Qualität ich jetzt nicht überschätzen würde. Aber es sind doch immerhin zwei Quellen grundsätzlich, sagen wir mal, also die Frankophonen und die Anglophonen. Die, wenn man die so ein bisschen gegeneinander abwägt, dann hat man, glaube ich, schon ungefähr ein Bild davon, was da geht. So ein oberflächliches Bild natürlich, aber immerhin. Und das konnte man damals einfach nicht haben. War völlig ausgeschlossen.
Also man kann sagen, du kannst dich breiter informieren. Du hast aber auch eine klare Idee, was du willst, was du finden willst.
Nun, nicht immer. Nicht immer. Was ich finden möchte, das ist eigentlich unverändert geblieben. Ich möchte nämlich Informationen finden, Analysen zum Stand der Gesellschaft und, wenn es geht, die Diskussion darüber, wie sich die Gesellschaft entwickelt. Das ist ein Thema, wo wir riesige Defizite haben, weil nämlich insgesamt unsere Gesellschaft sich etwa 3 bis 4 Mal überschlagen hat seit dem Jahr 2001 und unsere Analyse hat diese Salti einfach nicht mitgemacht.
Wir hatten zwischendurch eine Finanz- und Wirtschaftskrise, die ja in eine gesellschaftliche Krise gemündet ist. Es sind Dinge passiert, die eigentlich unglaublich sind, wenn wir das 2001, als wir angefangen haben, darüber uns zu unterhalten, wie wir den Kommentar nennen, nämlich aus neutraler Sicht, da wäre es undenkbar gewesen, oder was im Moment wie Geschichte geschrieben wird und wie Entwicklung passiert, das ist schon unglaublich, oder? In den letzten, die Geschwindigkeit ist doch riesig, oder?
Ja, das sowieso. Und auch die Tiefe, in die es hineingeht. Ich meine, die Wirtschafts- oder Finanzkrise, die hat ja in erster Linie mit dem einen Dogma komplett aufgeräumt, dass irgendwelche Schulden gedeckt sein sollten oder Kredite gedeckt sein sollten. Ich weiß nicht, wieso nicht die ganze Ökonomenkaste einfach abgedankt hat, aber es geht im Gegenteil munter weiter. Die werden weiterhin bezahlt und veröffentlichen ihre Meinung. Also das ist wirklich ganz schwindelerregend im Grunde genommen. Aber es gibt ja noch ein anderes Ereignis, das kurz nach dem nach der Aufnahme dieser Sendung stattgefunden hat, nämlich 9/11. Der 11. September 2001, das war, glaube ich, mindestens ebenso ein starker Einschnitt, ein ebenso starker Einschnitt in die Geschichte wie die Finanzkrisen oder die Entwicklungen auf den Kapitalmärkten. Und zwar insofern, denke ich, als dieser Anschlag der nicht-kapitalistischen Welt ein anderes Leitmotiv gegeben hat anstelle des bis dahin vorherrschenden Anti-Imperialismus und Antikolonialismus. Seither gibt es an der Seite des Anti-Imperialismus und Antikolonialismus auch noch den Muslimismus oder wie auch immer man dem sagen will.
Muslimismus, wie würdest du Muslimismus, nicht Islamismus, hast du bewusst nicht gesagt?
Ja, ich meine, die Speerspitze oder die radikale Seite, das sind natürlich die Islamisten, aber insgesamt hat dieses Attentat, haben diese verschiedenen Attentate, es gab ja mehrere davon, dann auch früher und später, die haben mit jeder Garantie das Selbstbewusstsein der muslimischen Glaubensgemeinschaft, und das ist doch, glaube ich, immerhin 1 Milliarde Leute auf diesem Planeten, haben das gestärkt. Die waren zuvor wirklich in der Defensive gegenüber den Kreuzrittern, wenn man so sagen will. Historischer Vergleich ist wohl nicht richtig, aber sie waren einfach in der Defensive. Sie hatten keine Technologie. Was sie hatten, war allenfalls Erdöl, aber sie hatten keine Technologie und nichts. Und seit dieser Zeit haben die muslimischen Mitschwestern und Mitbrüder auf diesem Planeten ganz deutlich an Selbstbewusstsein gewonnen. Und das ist ein Aspekt, der auf die längere Frist, also innerhalb von 15 Jahren, ganz sicher auch zum Erstarken des Nationalismus zum Beispiel in Deutschland, aber überall in Europa beigetragen hat, weil die mit einem anderen Selbstbewusstsein auftreten.
Wir sind immer noch dabei, wie du an deine Ideen oder an die Informationen kommst, denn die Medien haben sich natürlich wahnsinnig gewandelt, aber du schaffst es trotzdem jede Woche doch, dir deine Gedanken zu machen. Könnte man sagen, dass du ein Weltbild hast oder eine Weltanschauung? Also das war sozusagen zu Ostzeiten war es klar, wie ist deine, ging es um Weltanschauung, es ging um eine, bist du rechts, bist du links, bist du liberal, taugen solche Kategorien? Gibt es noch Weltanschauung?
Ich habe mit jeder Garantie eine Weltanschauung. Ich glaube nicht, dass man sie als fertiges Produkt verkaufen könnte, denn die ändert sich auch jeden Tag. Nicht in den Grundzügen, denke ich. Die Grundzüge bestehen aus Sachen, die wahrscheinlich 90-95% der Menschen in unseren Ländern mit mir teilen werden. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit auf verschiedenen Stufen. Und dann die Überzeugung in erster Linie, dass eine moderne Gesellschaft demokratisch sein muss. Und hier beginnen die Schwierigkeiten. Wir haben ja verschiedene Abstufungen von Demokratie. Was in Deutschland geht, habe ich immer das Schauspiel einer Demokratie genannt. Aber immerhin, es ist schon ein Schauspiel einer Demokratie. Es ist keine Diktatur. Es ist schon mal etwas Wunderbares. Man kann sich beglückwünschen dazu. Aber die Frage ist, wie kommen wir zu einer richtigen Demokratie, zu einer sachlichen Demokratie, in der wirklich alle Leute, oder sagen wir wiederum 95% der Leute, im Bild sind darüber, was im Staat geschieht. Und zwar nicht nur im eigenen, sondern auch im Nachbarstaat und nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf Ebene der Länder und Kommunen.
Wir wollten auch noch über die Ideengeschichte sprechen und über die Wirtschaftsgeschichte, denn was für mich so das Einschneidendste war, ist tatsächlich die Wirtschafts- und Finanzkrise, wo ich das erste Mal so gemerkt habe, Mann, das ist also, dieses System könnte tatsächlich zusammenbrechen. Du hast die Ökonomen angesprochen, die ihren Job nicht gemacht haben und nichts vorausgesehen haben und deren Lehren eigentlich widerlegt worden sind, aber trotzdem sind sie noch in Amt und Würden. Diese Finanzkrise hat ja im Ursprung das kapitalistische Wirtschaftssystem, das ökonomische System. Ist das zu trennen von Demokratie und Rechtsstaat und den gesellschaftlichen Verhältnissen? Bedingt das einander? Wie würdest du das einschätzen?
Was sagt man in solchen Situationen? Man sagt wahrscheinlich, das ist eine gute Frage, Herr Rose.
Vielleicht auch schlecht, weil zu komplex.
Zu komplex nicht. Man muss einfach vorausschicken, dass der Kapitalismus ein sehr großer Kübel ist. Der Kapitalismus hat sich seit seiner Entstehung, ich weiß nicht wie viel, dutzendfach, vielleicht hundertfach, vielleicht tausendfach verändert. Und die Finanzkrise, respektive die Preisgabe der ehernen Gesetzmäßigkeiten, das ist ja so ein Wunder, dass er das auch überlebt hat. Mhm. Also man kann sich mit Fug und Recht fragen, was wird denn der überhaupt noch überleben? Während wir, die wir immer seine strukturelle Ungleichheit und Ungerechtigkeit vorgeworfen haben, ich gehöre zu diesen Menschen tatsächlich. Wir schauen nur staunend hinterher, was dieses System alles anrichtet, um sich zu retten und dabei zum Teil auch wirklich originelle Vorschläge bringt. Es ist allerdings niemals etwas nur einseitig, sondern es hat alles mehrere Aspekte, Seiten, Facetten. Zum Beispiel das Internet, das ja auch der Kapitalismus hervorgebracht hat in seiner ganzen Tragweite, war ja eigentlich ein Herald of Free Ideas, also der Herald der freien Meinungsbildung, mindestens ursprünglich. Und jetzt sieht man auch, dass das auch andersrum möglich ist. Aber immerhin, das Internet ist schon eine der wunderbaren Sachen im Bereich gerade von Demokratie und Meinungsbildung.
Wir wollten auch über die Ideengeschichte sprechen und du hast gesagt, die Ideengeschichte ist nicht immer Folge der Wirtschaftsgeschichte, weil man könnte ja nun sagen, im Umkehrschluss, wenn sich die ökonomischen Verhältnisse verschlechtern, wenn es Krisenerscheinungen gibt, Barbarisierung in Teilen der Welt, wenn es den Menschen schlecht geht, dann wählen sie dann extrem oder wünschen sie Abschottung, Nationalstaat, gehen Populisten auf den Leim und da destabilisieren sich die gesellschaftlichen Verhältnisse. Du sagst, das ist nicht zwingend, die Wirtschaftsgeschichte, die ökonomischen Verhältnisse sind nicht immer zwingend Folge der Ideengeschichte. Um das jetzt mal zu vereinfachen, du müsstest jetzt wieder mal auseinanderdröseln, dass es da auch mal Parallelentwicklungen noch gibt. Also wir sind nicht immer Opfer der wirtschaftlichen Umstände.
Ja, da bin ich überzeugt davon. Also es hängt alles von der Wirtschaft ab. Er meinte damit wahrscheinlich das Wachstum des Bruttoinlandprodukts und die Arbeitslosenquote. Aber im Prinzip ist das auch ein uralter marxistischer Kernsatz, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt und unter Sein wird die Wirtschaft verstanden, wie sie sich organisiert, woher man das Geld kriegt und so weiter.
Und du sagst, nö, das ist nicht ganz so.
Eben, es ist nicht grundsätzlich einfach so falsch, aber es ist auch nicht einfach in jedem Fall und nicht linear richtig. Die Ideen zur die gesellschaftlichen Ideen, die sind selbstverständlich in der produktiven Realität verankert, aber die können durchaus ein Eigenleben entwickeln. Das ist abgesehen davon auch nichts weiter Neues. Das hat man schon früher festgestellt. Talleyrand hat irgendwie untersucht, wann Revolutionen ausbrechen. Das ist eben nicht dann, wenn die Krise am nächsten, dann, wann die Not am höchsten ist, sondern sie brechen nachher aus. Oder je nachdem vorher, aber in der Regel eher nachher, wenn der Wiederanstieg beginnt. Das ist, das scheint wieder fast ein Naturgesetz zu sein. Mhm. Aber auf die Ideengeschichte bezogen, geht es eben, ich sehe hier keinen direkten zwingenden Zusammenhang. Was ich sehe, ist eigentlich etwas anderes. Ich sehe, dass der Geistes- und Luftraum, nämlich der Tisch über den der Luftraum über den Stammtischen oder in der öffentlichen Diskussion, den ich gerne als sozialdemokratischen Medienkonsens bezeichnet habe, dass der seit, was soll ich sagen, 30, 40 Jahren praktisch ununterbrochen von einem sozialdemokratischen Konsens halt eben beherrscht wird. Das ist vermutlich auch das, was die Rechtspolitiker und die Populisten weitgehend unreflektiert, aber im Kern nicht ganz falsch, die Lügenpresse nennen. Denn es ist ein Konsens, es hat noch nicht in erster Linie mit der Berichterstattung über die Tatsachen zu tun, mit Analysen, mit Fakten, sondern es ist einfach ein Konsens, wie man es darstellt, wie man sich gewohnt ist zu denken, wovon man ausgeht, die Grundlagen, das alles ist der sozialdemokratische Medienkonsens in einer sozialdemokratischen Gesellschaft, selbstverständlich.
Und du redest natürlich nicht nur von der Partei, sondern von dem Gedanken, von der Idee.
Ja, von der Idee eines Sozialstaates. Selbstverständlich meine ich nicht die Sozialdemokratie, sondern das, was hier bei uns auch in der Politik die Realität bildet. Und am stärksten vielleicht in den skandinavischen Ländern die Realität bildet, der wirklich breit abgestützte Konsens darüber, dass man in der Gesellschaft niemanden wirklich verhungern lässt, dass man allen grundsätzlich den Zugang mindestens zu einer halbwegs anständigen Bildung garantiert, zu einem Gesundheitssystem. Das ist der sozialdemokratische Konsens. Und wie man darüber berichtet, welches Menschenbild dem zugrunde liegt, das ist dann der sozialdemokratische Medienkonsens, der darüber herrscht.
Man könnte auch sagen, es ist zivilisatorischer Fortschritt und es ist sozusagen, das sind die moralische Grund Pfeiler von Menschen, weil das, ich verstehe das jetzt so als negativ.
Nein, ich bin unbedingt einverstanden. Ich erachte das als einen Fortschritt. Der Punkt oder das Negative oder da, wo die Kritik ansetzt, das muss das sein, dass das eigentlich abgeschlossen ist. Wir müssten uns nach etwas Neuem umblicken. Und die Tatsache, dass nun seit 30 Jahren dieser Medienkonsens betrieben wird und vorherrscht, hat unter anderem vielleicht dazu geführt, dass hinterher nichts anderes nachgewachsen ist, dass sich gerade die Linke nicht damit beschäftigt hat, was denn in den Gesellschaften, die auf uns zuwandeln im Laufe dieser x-ten industriellen und kapitalistischen Revolutionen, was denn da Sache sein könnte. Das ist das Problem, was ich sehe. Und solange so etwas nicht entsteht, solange so etwas nicht diskutiert wird, greifen die Leute halt dann auf zum Teil reaktionäre Denkmuster zurück. Es ist ein riesiger Mangel an Diskussion und auch an Analyse, den ich hier feststelle und den ich mir auch selber vorwerfen müsste im Grunde genommen.
Mangel an Diskussion und Analyse, wie dieses Gesellschaftssystem auf der wirtschaftlichen, auf der politischen Seite weiterentwickelt werden kann, weil die Krisenerscheinungen zunehmen in vielen Teilen der Welt und wir mit diesen Antworten oder mit dem, wie wir jetzt gerade, wir können nicht so weitermachen, das spüren eigentlich viele Leute, die sagen, ja, es geht eigentlich so nicht weiter. Wir dürfen, also wir machen die Umwelt kaputt, wir machen uns selber kaputt mit diesem Stress und mit dem ganzen, also mit dieser flirrenden, schnellen Gesellschaft, mit diesem Druck, aber wie es anders gehen könnte, da gibt es wenig Antworten und du sagst, selbst die Analysen fehlen. Ich dachte, wir haben genügend Informationen eigentlich. Uns fehlt es nicht an Informationen.
Das glaube ich auch, ja.
Aber das ist noch keine Analyse, oder was?
Ja, ja. Information ist keine Analyse. Abgesehen davon möchte ich doch auch darauf beharren, dass ich es eigentlich nicht allzu negativ sehe. Was ich nicht sehe, das ist eine unmittelbare Einflussmöglichkeit des Einzelnen und auch von Gruppen auf die Zukunft. Gerade die technischen Grundlagen, die entwickeln sich ja fortlaufend, ohne dass darüber jeweils Volksabstimmungen stattfinden. Noch nicht mal in der Schweiz wird darüber abgestimmt, ob Industrialisierung 4.0 stattfinden soll oder nicht, oder ob 5G eingeführt wird oder
nicht. Das ist eher das Gesetz, passiert sowieso.
Ja, vieles davon passiert sowieso, respektive vieles tonnenweise davon ist bereits geschehen, ohne dass wir uns das in seiner ganzen Tragweite überhaupt vor Augen geführt haben. Aber die Grundstrukturen, denke ich, die sind nach wie vor schon eben die kapitalistischen. Aber wie sind sie denn jetzt tatsächlich? Da hätte ich gerne mal auch ein paar Aktualisierungen, nicht nur im Sinne von Piketty, also das Kapital auf das Jahr 2015 aktualisieren, sondern auch echt die Beziehungen, die damit verbunden sind, die Machtstrukturen A, mal aufgedröselt, und B, was dann sicher irgendwann ganz wichtig wird, das ist, wie verteilen wir Einkommen, wie generieren wir Einnahmen, ist das weiterhin über Lohnarbeit, und wenn ja, was sind es für Jobs, wie sind sie bezahlt, und dann als dritten Punkt, wie ist das zu verteilen? Da geht nämlich eine Diskussion los, fürchte ich, die eben nicht nur mit der Antwort, wir nehmen es von den Reichen, zu führen ist, sondern wo man auch auf den Mittelstand los muss, also wo man denen erklären muss, wie das mit ihrem Einkommen in Zukunft sein wird. Unter anderem mit der Sparquote, wenn ich da gerade das Mikrofon noch offen habe. Letzte Woche, als ich nach Erfurt gekommen bin, habe ich irgendwo eine Statistik gesehen über den Aktienbesitz in Deutschland. Und tatsächlich, in verschiedenen Bundesländern ist der Aktienbesitz oder der Anteil von Leuten, die Aktien besitzen, schon relativ hoch, also bei 30%. Egal davon, wie viel sie besitzen, das ist dann ja nochmal eine andere Frage. Wo er aber deutlich tiefer lag, das sind die neuen Bundesländer. Das ist ja völlig klar, weil die hatten 40 Jahre lang null Möglichkeit, um etwas zu sparen. Und das, solche Sachen muss man diskutieren. Wie kann man so etwas verändern? Kann man so etwas überhaupt verändern? Es gibt dann Leute, die sagen, nein, wir wollen das gar nicht verändern, wir wollen das ganze System verändern. Aber von diesen Leuten möchte ich dann gerne mal ein paar konkrete Hinweise, wie sie sich das vorstellen, das System zu verändern.
Das heißt, Fuck-Kapitalismus, also den Kapitalismus abschaffen, und die Forderung reicht nicht. Weil die Frage ist, was kommt danach, was kommt währenddessen, wie ist der Transformationsprozess? Macht sich auch die Linke da auch manchmal zu einfach, wenn man sagt, man hat soziale Forderungen, aber man hat nicht die richtige Idee, wie das Wirtschaftssystem aussehen könnte.
Zu einfach. Es ist ja nicht einfach. Die Linke, glaube ich nicht, dass sich die Linke das zu einfach macht, aber sie packt die Diskussion einfach nicht vom Grund her an. Sie bleibt im Antikapitalismus stecken, und ich glaube, das ist nicht die richtige, das reicht nicht. So. Ich denke, wir müssen, sagen wir, für die nächste Zeit ein paar Hypothesen aufstellen, wie Einkommen generiert werden wird. Da können wir nicht wollen, sondern da müssen wir vermuten oder feststellen, wie das tatsächlich geschieht. Und dann, wie ist es zu verteilen? Welche Programme sind einzuführen? Das ist übrigens eines meiner weiteren Themen, das bedingungslose Grundeinkommen. Das spielt in dem Zusammenhang eine relativ große Rolle. Und ich finde es auch kein Zufall, dass man jetzt gerade über die Finanzierung spricht, dieses Grundeinkommens wieder. Denn da geht es wirklich zum Teil ans Eingemachte. Wie gesagt, meine Beobachtung ist die, dass man zur Finanzierung eines Grundeinkommens nicht einfach nur an die Geldbeutel der Reichen ran kann, sondern man muss da zum Teil auch bei der Mittelklasse etwas abzwacken. Und dann geht einfach die Diskussion los, was ist denn überhaupt möglich? Was sind hier kommen wir schnell in den Bereich, was braucht man denn, um glücklich zu sein? Wie viel Geld braucht man? Was für einen Zweck hat das Sparen überhaupt? Ist es Alterssparung? Ist es Alterssicherung? Oder möchte ich mir einfach Luxus erlauben, zusätzlichen Luxus? Also da geht eine ganze Grundlagendebatte los, um die sich die Linke, finde ich, bisher vollkommen gedrückt hat, mit dem Verweis, das nehmen wir dann bei den Reichen. Und ich glaube, das stimmt nicht.
Lass uns doch mal das Eingemachte, aufmachen. Einmachen heißt ja, wenn man was einweckt, also an die Grundlagen, also an die letzten Reserven mal rangehen. Du hast mal von Zerwürfnis mit deinen Grundeinkommensbefürwortern gesprochen. Du beschäftigst dich seit Jahren mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen, also ein bedingungsloses Einkommen, was jeder Mensch, der in der Gesellschaft lebt, bekommt. Was natürlich trotzdem dann zu definieren ist, wer in der Gesellschaft lebt, wer dann Schweizer, wer dann Deutscher, wer EU-Bürger ist und so weiter, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber lassen wir das mal außen vor. Jeder bekommt es bedingungslos. Da sagen ja die Skeptiker, ihr lieben Leute, damit die Firmen dann weniger Geld bezahlen müssen und die den Mindestlohn noch niedriger stecken, das geht doch nicht. Und jeder soll das Geld auch bekommen, jeder, der auch viel Geld verdient. Es ist doch schwierig. Wie gehst du mit diesen Argumenten um, die ja nicht ganz von der Hand zu weisen sind?
Nun, das eine Argument, dass man mit einem Grundeinkommen die Lohnkosten senkt, ich glaube, das muss man nicht ernst nehmen. Der Arbeitsmarkt spielt ja nach wie vor, Stichwort Fachkräftemangel und so weiter. Also das Grundeinkommen ändert an diesem Arbeitsmarkt nichts. Das Grundeinkommen ändert überhaupt in vielen Bereichen gar nicht so viel oder überhaupt nichts. Also ich will es auch nicht als revolutionäre Maßnahme oder als Allheilmittel verschreiben, sondern ich sehe hier einfach ein gewisses Potenzial. Ich sehe es als elementare Institution einer gegenwärtigen bereits, aber vor allem einer künftigen Gesellschaft. Also das mit dem Arbeitsmarkt, das nehme ich nicht ernst. Etwas anderes ist, wenn man sagt, wieso kriegt es auch der Millionär oder der Milliardär? Das ist selbstverständlich dann eine Frage, die zunächst nicht einleuchtet. Und trotzdem muss es eben sein, weil das Grundeinkommen ein Grundrecht wird. Das ist nicht einfach eine neue Sozialversicherung, sondern die Chefin, der Co-Chefin der Linkspartei, Katja Kipping, hat das mal die Demokratiepauschale genannt. Mit anderen Worten, jeder, der in einem Land lebt und demokratische Rechte hat, hoffentlich auch die Zuwanderer, das ist manchmal nicht so klar, aber wie du vorhin gesagt hast, aber grundsätzlich eigentlich schon, sobald sie eine gewisse Zeit hier sind, haben sie das Anrecht. Jeder hat Anrecht auf dieses Grundeinkommen, unabhängig davon, was er sonst macht oder nicht macht, ob er faul ist, ob er hyperaktiv ist, ob er dumm ist, hyperintelligent, schön, mit Pickeln auf der Nase, was weiß ich. Es haben einfach alle dieses Recht, so wie sie andere Grundrechte haben. Die Existenzsicherung, wir haben ein Recht auf Existenz, wieso sollten wir denn nicht auch logischerweise ein Recht auf Existenzsicherung haben, bitteschön?
Weil, die Frage dann natürlich kommt, wer soll das erarbeiten? Ne? Wo soll das herkommen? Wieso sollten die anderen für die arbeiten? Das geht ja so an die Grundfesten der Werte. Nur, also da kann ich ja bei Luther, der hier vom Blitz getroffen, oder naja, der sagt, nur wer arbeitet, soll auch essen. Also und dieses dieses religiöse, dieser Ansatz, dieser Werteansatz, nur wer arbeitet, soll auch essen, was ich ja zutiefst menschenverachtend finde, aber es ist nun mal auch so, steckt in den Köpfen drin, geh du mal arbeiten, so. Wie wirst du dagegen ankommen? Gegen die Argumente, nur wer arbeitet, soll auch was essen, nur wer mit was tut, der hat auch Anrecht zu leben.
So viel ich weiß, ist dieser Ausspruch nicht von Luther, sondern von Paulus im Korintherbrief. Aber das ist ein Detail. Das ist tatsächlich ein Wert, der bei uns ganz extrem tief verankert ist. Er steht in engem Zusammenhang mit der Entstehung der Industriegesellschaft, wo man die Leute ja irgendwie auch auf der moralischen Ebene dazu prägen musste, dass sie sich in diesen Produktionsprozess eingliederten, was vor 150 und 200 Jahren gar noch nicht so selbstverständlich war, denn die Leute hatten damals zum Teil ganz andere Ideen oder überhaupt keine Ideen von ihrem eigenen Leben. Ich will das mit dem Arbeiten oder ein bisschen allgemeiner aktiv sein ja auch nicht verdammen. Ich weiß erstens, dass sehr viele Leute aus der Arbeit Identität beziehen und Identität ist nun mal etwas wie das Skelett des Menschen. Ohne Skelett fällt alles in sich zusammen. Also wenn jemand eine nicht brauchbare Definition von sich selber hat, dann scheitert er in absehbarer Zeit. Das ist das eine. Also ich will das nicht schlecht machen. Das andere ist, gehen wir wieder ein bisschen zurück oder jetzt vielleicht etwas entfernen uns ein bisschen. Was muss man denn heute bei uns überhaupt noch für Arbeiten machen? Ich meine, unter der Prämisse, dass man nicht unbedingt die Exportnation Deutschland, diese Exportindustrie ums Verrecken am Erzielen immer weiterer Export, beim Erzielen immer weiterer Exportüberschüsse unterstützen muss. Wenn man das mal global anschaut mit der globalen Arbeitsteilung, mit der Industrialisierung, die ja immer weiter fortschreitet. Was für Arbeiten soll man denn bitte schön noch machen müssen? Das geht ja in eine, das stimmt in sich nicht mehr. Das stimmt sowieso nicht mehr. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass unsere Gesellschaft eine der nächsten Kapriolen, die sie erzeugen wird, die sein wird, dass man nicht mehr Arbeit honoriert, sondern Tätigkeiten, Kreativität. Und für Kreativität braucht es übrigens auch Perioden der Faulheit. Bei den einen, nicht bei allen, ist völlig klar. Die Menschen sind ja unterschiedlich, Gott sei Dank. Also da sehe ich an und für sich keinen Konflikt. Denn der Konflikt besteht auf der Ebene des Kopfes. Was ich hier dagegen machen will, argumentieren. Anderes bleibt mir ja nichts übrig.
Mhm. Wo lagen die Zerwürfnisse oder die Unstimmigkeiten mit Befürwortern des Grundeinkommens? Weil das ist ja auch nicht, die kann man ja auch nicht alle in einen Topf werfen, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Also es gibt zum Teil sehr eigenartige Leute, die das Grundeinkommen unterstützen, aus der esoterischen Ecke durchaus auch. Das haben wir gerade rund um die Abstimmung vor 2 Jahren in der Schweiz gesehen. Das sind nette Leute, aber mit Esoterik, finde ich, kommt man auf dieser Welt nicht sehr weit und vor allem im Bereich der Wirtschaft. Und dann gibt es aber eben auch auf der Linken die erwähnten Leute, die sagen, man darf es nicht dem Millionär gehen, die verstehen einfach nicht, worum es geht. Es geht nicht um eine Sozialversicherung. Die Sozialversicherung muss, oder die soziale Sicherung muss selbstverständlich garantiert bleiben, das versteht sie von selber. Aber hier geht es mit dem Grundeinkommen um die Einlösung des Existenzrechts. Und zwar auf einem anständigen Niveau. Im Moment diskutiert man in Deutschland, glaube ich, so von 1.100 oder 1.200 Euro pro Monat. Aber das hat damit zu tun. Das verstehen viele überhaupt nicht. Auf der Gewerkschaftsseite bestehen natürlich Befürchtungen, dass die Mobilisierung schwieriger wird, wenn die Gewerkschaften nicht mehr mit den Existenzängsten der Beschäftigten argumentieren können. Da müssen sich die Gewerkschaften halt etwas einfallen lassen. Ich denke, das ist sowieso nicht mehr das beste Argument heutzutage in dieser Gesellschaft, wo doch alle Menschen 5 Wochen Urlaub haben und ihn auch verbringen können irgendwo. Nicht zuletzt dank den Gewerkschaften übrigens natürlich. Aber
das heißt, es ist auch ein Grund, warum die Gewerkschaften eben, oder wenige, ich kenne aus Gewerkschaften, das befürworten, weil sie Angst um ihre eigene Existenz haben.
Ja, gibt auch Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, die das befürworten. Soweit ich mich erinnern, war der katholische Arbeiterbund zum Beispiel in Deutschland seit längerer Zeit, sagen wir mal, positiv eingestellt gegenüber dem Grundeinkommen. Bei Verdi gab es hin und wieder Anträge. Es wurde einfach nie so richtig mehrheitsfähig und zur Politik. Aber man kann sich damit ohne Problem arrangieren, in meinen Augen.
Ein weiteres Argument der Skeptikerinnen und Skeptiker ist, das ist ja systemstabilisierend. Man hält dann den Kapitalismus und dieses Wirtschaftssystem ja noch weiter am Leben und bastelt an, also hält den kranken Patienten noch länger gesund. Taugt das Bild oder eher nicht?
Oh, kann sein. Ich habe schon gesagt, das Grundeinkommen ist an und für sich kein revolutionäres Konzept. Das ist eindeutig. Es ist nicht antikapitalistisch. Ich würde auch nicht sagen, es sei prokapitalistisch. Was es ist, es bietet einfach so etwas wie eine nächste Stufe in der Grundsicherung, nirgendwo sonst, aber es bietet eine nächste Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung. Es wird eine neue Institution und garantiert nun wirklich die Existenz im finanziellen Bereich. Es gibt ja bei uns niemanden mehr, der nicht mal die Bauern gehen niemals in den Supermarkt und kaufen sich nichts. Also die Subsistenzwirtschaft ist bei uns ausgestorben. Das heißt, wir leben alle vermittels des Geldes und dementsprechend muss jeder und jedem ein bestimmter Geldbetrag pro Monat zugesichert sein. Fest als als verbrieftes Recht, als Grundeinkommen.
Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, sagen die einen, aber man muss ja mit irgendwas anfangen und was verändern. Gemeinschaftseigentum, Allmende, kollektiv verwaltetes Ding, Eigentumsgrenzen nach oben wäre eine Idee. Mir gefällt ja dieses Allmende zu sagen, das ist für alle da, ist sehr gut. Sagen, das sind Orte, das sind Dinge, die gemeinschaftlich zu nutzen sind. Dazu braucht es eine Sozialkompetenz, aber die Idee von Allmende, von Gemeinschaftseigentum ist ja eigentlich nicht schlecht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die Idee ist ausgezeichnet und richtig. Bloß denke ich, dass es verschiedene Wege dazu gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einen Systemweg, also einen kapitalistischen Weg oder einen in einer dieser unzähligen Spätphasen des Kapitalismus dahin gibt. Das zum einen, zum anderen habe ich den Eindruck, ich bewege mich ja in solchen Kreisen, ich bin ja zum Teil selber so einer, aber ich habe den Eindruck, dass es
Du wohnst auch in so einer Wohngenossenschaft mit Gemeinschaftseigentum, wo du versuchst, in dem Kleinen sowas wie Gemeinschaft zu probieren.
Ja, unbedingt. Es ist in einem kleinen Rahmen, aber die Idee hat einen sehr großen Stellenwert, selbstverständlich. Und da sehe ich zum Teil auch, dass rund um diese Commons-Idee herum auch so Leute sich bewegen, die das zwar groß propagieren, die es aber dann letztlich einfach nur ausnutzen. Also es ist nicht in der Form, wie wir es heute praktizieren, ist es nicht das Allheilmittel. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man es nicht trotzdem einsetzen soll. Doch, doch. Ich bin ja, wie du erwähnt hast, bin ich ja selber dabei. Das ist unbedingt richtig. Das andere, das ist aber vielleicht eher ein Exkurs. Ich denke, wir bewegen uns zum Teil in die Richtung, einfach vermittelt über das Geld. Aber wenn du dir vorstellst, dass du mit der Kreditkarte durch die Welt läufst und dass diese Kreditkarte mit der Zeit verschwindet, unter der Voraussetzung, dass du genügend Geld auf dem Konto hast, kannst du eigentlich überall dich bewegen und machen, kaufen, erwerben, was du willst. So der Form nach bist du da schon relativ weit gediehen, dem Commons nach. Immer unter der Voraussetzung, dass du genügend Geld hast, natürlich.
Es ploppen so viele Fragen auf, und wenn ich auf die Uhr schaue, wir haben ja bloß noch 10 Minuten, dann geht dein Zug nach Zürich zurück. Du hast auch mal mit mir über Rätedemokratie gesprochen, dass das mal so eine Idee ist, Dinge auszuprobieren, in kleinen Kreisen, in Betrieben, also Sachen, Veränderungen auszuprobieren, um zu sehen, wie sie sich anfühlen, wie Menschen damit umgehen und so weiter. Hat das auch noch so deine Sympathie im Kleinen, ob das in Betrieben, an Orten ist, sowas auszuprobieren?
Ich glaube, Demokratie als solche muss sich in der einen oder anderen Form in einem Rätesystem organisieren. Also das hat man ja auch bei uns im Bundestag, ist eigentlich bei uns heißt der Nationalrat, heißt das in der Schweiz der Bundestag, der Ständerat, das sind bereits Räte, der Gemeinderat auf den verschiedenen Ebenen. Das muss so sein, weil man nicht sämtliche Entscheidungen mit allen Leuten gleichzeitig treffen kann, Internet hin oder her. Mit dem Internet kann man demokratische Abstimmungen auch organisieren, aber da muss man sich in Acht nehmen, dass man nicht jeden Tag eine Abstimmung zum gleichen oder zum nächsten Thema organisiert. Das muss man strukturieren. Sonst da entstehen dann die Fragen der Meinungsbildung. Nein, das Rätesystem, das scheint mir unbestritten. Was ich im Gespräch erwähnt hatte, war das, dass ich mir fast nicht vorstellen kann, dass Räte über die Wirtschaftsentwicklung oder über die technologische Entwicklung entscheiden. Also es gibt auch Bereiche, denen man die Eigendynamik zulassen muss. Man könnte sagen, den Markt. Das gibt es ganz eindeutig, weil wir nicht immer in allen Bereichen Herr unserer selber und auch nicht der Dinge sind.
Albert, wir machen jetzt ein kleines Spiel zum Abschluss, und zwar habe ich eine Minidisc. Das ist ein Tonträger, der sich nicht durchgesetzt hat, auch Kapitalismus, der gut war, aber da gab es bestimmte Fehlentscheidungen und dann kam die CD, die viel schlechter ist, weil kann man nicht so, wie auch immer. Andere Geschichte, das ist eine Geschichte der Technik, und da ist der zweite Kommentar, den ersten habe ich nicht gefunden, aus neutraler Sicht, aus dem Jahr 2001. Ich würde dich mal bitten, die Kopfhörer aufzusetzen, so. Und dann hören wir mal rein, und du kannst selbst, du hörst dich jetzt auch und mich hörst du auch, ja. Wir hören da rein, und du gibst mir ein Zeichen, wenn du erkannt hast, ungefähr worum es geht. Wir hören mal ein paar 2 Minuten und du kannst dann dazu kommentieren, ob dir klar ist, worum es da eigentlich ging. Das ist jetzt unvorbereitet, wir haben das also vorher nicht abgesprochen und du hast das auch nicht gehört. Den Kommentar aus neutraler Sicht von Albert Jörimann aus dem Jahr 2001.
Guten Tag. Endlich hat Deutschland einen Minister, der die Zivilcourage hat, sich an die Gesetze zu halten. Und überhaupt das ganze Paket von Gesetzen zu verteidigen, das man als System die Rechtsordnung nennt. Ein Minister hält standhaft gegen die öffentliche bzw. veröffentlichte Meinung die Fahne des Legalitätsprinzips hoch, Gottlob, beim Zeus oder whatsoever. Unbeugsam verteidigt ein deutscher Minister den Rechtsstaat ganz ohne Rücksicht auf Verluste, zum Beispiel bei einer eher linkslastigen SPD-Wählerinnenschaft, aber auch ohne Rücksicht auf Gewinne, zum Beispiel bei einer eher rechtslastigen CSU- und CDU-Wählerinnenschaft. Es ist, Damen und Herren, Herr Bundesminister Otto Schily. Oh. Eigentlich müsste die Bild-Zeitung täglich auf der Titelseite in Maxilettern drucken. Schily für die Einhaltung der Vorschriften. Oder Schily mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes. Und vielleicht heißt es bald einmal Schily mit dem Scheinwerfer voran in die Schattenwirtschaft. Schily Licht in die Schwarzarbeit. Schily weg mit den Grauzonen. Vorderhand lässt er es beim Kommunen-, Land-, Stadt-, See- und Polizeirecht bewenden. Aber das reicht ja schon. Vor allem, wenn der Gegenstand seiner rechtsstaatlichen Empörung die gewalttätigen Demonstrantinnen sind, jene von Göteborg, jene von Nizza, jene von Davos, aber auch die von Salzburg und auf dem Terminkalender ebenfalls vorgenommen.
Kommt's wieder?
Ja.
Also das war der Kommentar aus neutraler Sicht von 2001. Also das war der zweite wohl. Du lächelst also über das ganze Gesicht. Also es kommt wieder. Schöne Sprachspiele. Weißt du noch, worum es ging?
Ja, der Schily natürlich und die Anti-G8 oder die Proteste gegen die verschiedenen Hochämter der Weltwirtschaft, der globalen Finanz- und Politikspitze, ja, natürlich. Also genau, im Einzelnen weiß ich es nicht, aber der Schily hat natürlich dann versucht, da quasi einen starken Mann zu markieren.
Ich weiß nicht, was eine SPD, was war das für eine Regierung? Also SPD war Minister.
Das war Schröder 1, denke ich. Ja. Er wurde ja nach dem Oderbruch dann nochmal gewählt und wahrscheinlich per Misstrauensvotum seines Amtes entfernt dann 2005 so.
Ja. Mein lieber Albert, erstmal meinen Dank im Namen aller Menschen, die dich seit vielen Jahren hören, die sich dafür interessieren, was du uns zu sagen hast. Und abschließend nochmal die Frage, woher nimmst du die ganz persönliche Motivation? Das ich habe das schon mal gefragt, aber trotzdem noch zum Abschluss. Das ist ja auch Arbeit und das zu tun und für die dich zu äußern, sich zu entäußern. Woher kommt das? Wo nimmst du die Motivation seit fast 18 Jahren?
Also ich denke, diese Motivation hat dann für sich jeder. Jeder will doch seine Meinung preistun oder veröffentlichen. Hier geht es mir eigentlich aber weniger um mich selber. Ich bin extrem interessiert daran zu verstehen, was läuft. Wenn ich hier spreche, dann mache ich eigentlich das Gegenteil. Ich kommentiere es. Kommentieren ist nicht verstehen. Aber indem ich versuche, mich mit den Sachen zu beschäftigen, komme ich Ihnen auch ein bisschen näher. Und insofern helfen mir diese Kommentare selber beim Verstehen. Und insofern hilft mir auch Radio Frei seit 17 Jahren ununterbrochen dabei, die Welt besser zu verstehen. Und hierfür habe selbstverständlich ich zu danken, euch und vor allem dieser beeindruckenden Equipe, welche dieses ganze Projekt hier seither und schon zuvor aufgebaut hat und weiter betreibt.
Eine Equipe ist eine Gruppe, ein Haufen, ein Kollektiv, ein Team, ein Ding, eine Ansammlung und wird hoffentlich noch eine Weile so bleiben. Albert, du fährst zurück nach Zürich.
So ist es.
Und wirst uns wahrscheinlich doch morgen wieder beglücken, an dem Dienstag. Wird es morgen tatsächlich einen Kommentar geben oder sagst du, fällt aus?
Nein.
Wegen Reisefieber?
Nein, Kommentar muss sein. Fieber hin oder her.
Albert Jörimann, ich bedanke mich recht herzlich und wünsche uns, dass wir noch viele Jahre von dir hören. Dir einen schönen Tag und eine gute Reise nach Zürich.
Vielen Dank.
Tschüss. Das war ein Gespräch aus dem Jahr 2018 und jetzt ist es tatsächlich soweit, dass er Schluss macht. Nach einem Vierteljahrhundert wird Albert Jörimann seinen Kommentar aus neutraler Sicht einstellen. Morgen am Dienstag, den 28. April 2026 ist Schluss. Der letzte Kommentar aus neutraler Sicht. Deswegen nochmal dieses Gespräch aus dem Jahr 2018. Herzlichen Dank, lieber Albert.
Nach dem Essen, ich will eigentlich nur noch nach Haus. Sie geben nicht an, sie lassen nur wissen. Bin ich noch ungerecht oder schon neidisch? Es sind deine ältesten Freunde, wohl beides. Es schimmert nur durch, es steht in der Luft zwischen uns. All diese Themen, ja, das sind gute Themen, übers Kochen und Reisen und was wir so nehmen, bevor gleich einer sagt, so das war's, erhebt euer Glas, kommt, erhebt euer Glas, ein Toast auf das Leben, das Glück, nur ich. Ich komm nicht mehr mit dem Leben, dem Glück. Ein Toast auf die Freundschaft, die Gewissheit in einem Jahr von hier und jetzt an kommt sicher das Mitleid. Stolz darauf, dich zu kennen, eine Ahnung von allem, als wir alle zusammen. Hier sagst du erst nichts und dann diesen kryptischen Mist. Wir haben uns entschieden, so wie die meisten, fürs Rattenrennen und fürs Eigenheim leisten. Und du blickst herab mit diesem Wissen. Dieser Abend kein Fehler und wenn, dann nicht meiner. Ich bin kein Verräter und fühl mich wie einer. Denkst du denn ernsthaft, dies Leben macht Spaß? Erhebt euer Glas, kommt, erhebt euer Glas. Ein Toast auf das Leben, seine Lügen. Wir uns zeitlebens abmühen für nichts und gar nichts. Ein Toast auf das Leben, ein Platz, auf dem man einmal so sein kann, wie man ist, wer man ist.
Das wohl traurigste Lied der Welt. Ketka am Tisch. Ist ja auch ein trauriger Anlass. Nach 25 Jahren hört Albert Dürrenmatt auf, seinen Kommentar aus neutraler Sicht uns zu senden. Und wir sind zu Hause. Deswegen Musik aus der Schweiz von Guts Geheime Weltregierung. Wir sind zu Hause.
Der Winter war trotzdem gar kein Problem. Erst im Sommer kam der Geruch. Sonst geht es uns gut, ich lass die Fenster zu, wir legen keinen Wert auf Besuch. Wir sammeln die Sachen in Plastiktaschen und bewahren sie sorgfältig auf. Vielleicht werden sie noch gebraucht. Ich hab alles gelassen, ich setz dich wieder gerade hin. Und auch wenn ich es super schade find, dass dir die Kleider nicht mehr stehen. Sieh noch fast alles so aus, genau wie früher auch, wenn wir auf dem Sofa sitzen und Fernsehen. Mutter war dagegen und wahrscheinlich deswegen wollte sie damals von uns weggehen. Doch sie blieb trotzdem, sie blieb trotzdem bei uns. Wir sind zu Haus und ihr seid draußen. Wir sind zu Haus und ihr seid draußen. Wir sind zu Haus und ihr seid draußen. Und wir waren glücklich, sobald ich mich erinnern kann. Beobachte Leute durch die Türspion, doch seitdem ich erwachsen bin, hab ich keine Angst mehr und warte einfach ab, bis sie weggegangen sind. Der Winter danach war relativ einfach, erst im Sommer fing es an zu riechen. Doch wenn ich bei dir sitz und die Augen schließe,